Das Fischerboot ist auf dem Meer und die Fischer haben ein Netz dabei und fangen Fische, aber die Maschenweite des Netzes ist zu groß und die kleinen Fische fallen durch und sie ernten sozusagen nur die großen Fische. Wie ist unser Netz als Menschen so beschaffen? Es gibt bestimmte Wahrheiten, die uns durchgehen, die wir nicht fassen können, weil wir ein zu grobes Netz haben in unserer Erkenntnis. Die kleinen Fische, aber die wichtigen, die Informationen, die uns nicht so ohne weiteres zugänglich sind, die müssen wir glauben. Glauben ist das Thema heute in der Predigt, aber eigentlich ist ja immer, das Thema ist ja immer Glauben, oder? Aber heute mal etwas expliziter, etwas ausdrücklicher. Wir schauen nachher in Lukas 22 hinein, die Verse 31 bis 34, da geht es darum, da geht es speziell um den Glauben des Petrus. Zunächst aber ein Vorwort, es gibt einige Dinge, die wir über Glauben generell wissen sollten. Helen hat eben den Vers zitiert aus 2. Korinther 5, 7, wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Gut. Das ist ja eigenartig. Es gibt doch viele Leute, die Jesus geschaut haben, oder? Viele Jünger haben Jesus gesehen vor seinem Tod. Die Apostel und andere haben Jesus gesehen nach seiner Auferstehung. Menschen, einzelne Menschen heute erscheint Jesus. Vielleicht im Traum. Was heißt das denn, wir leben im Glauben und nicht im Schauen? Das gilt für alle Menschen, auch für die, die Jesus gesehen haben. Auch selbst für die, die seine Auferstehung bezeugen. Auch für sie gilt, sie leben im Glauben und nicht im Schauen. Was bedeutet denn dieses Schauen? So, jetzt, ich habe dem Niklas meine Präsentation gar nicht gegeben. Okay. Dann machen wir das heute mal ohne. Ich bitte euch, eure Aufmerksamkeit zu lenken auf die Definition von Glauben im Neuen Testament. Viele wissen, wo sie steht. Hebräer 11, Vers 1. Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an den Tatsachen, die man nicht sieht. Das ist Schlachter-Übersetzung. Schlachter ist ziemlich genau in dieser Hinsicht, sehr nah am Grundtext. Ich sage es nochmal, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Ein Nichtzweifeln an den Tatsachen, die man nicht sieht. Der Glaube hat zwei Komponenten. Die eine Komponente ist eine Vertrauenskomponente, eine feste Zuversicht, ein Hoffen, ein Vertrauen. Das ist der personale Glaube, der bindet sich an Jesus Christus. Es ist der Glaube an eine Person. Es ist eine Beziehung zu dieser Person. Es ist eine Liebesbeziehung zu dieser Person. Es ist eine Vertrauensbeziehung. Wir vertrauen Jesus, dass wir mit ihm vor den Vater treten können und wir werden nicht vergehen. Wir vertrauen ihm, dass wir dort ohne Schuld auftreten dürfen. Wir lieben ihn, weil er für uns gestorben ist. Es ist eine Liebesbeziehung. Es ist eine Vertrauensbeziehung. Diese personale Komponente ist das Entscheidende des Glaubens. Und jetzt kommt noch eine andere Komponente, die ist mehr geistiger Art. Auch geistlicher natürlich. Es ist die Überzeugung von den nicht sichtbaren Tatsachen. Es ist eine Überzeugung. Das sind Überzeugungen, wie wir sie zum Beispiel im Glaubensbekenntnis aussprechen. Das ist der Glaube an bestimmte Lehrsätze, dass bestimmte Lehrsätze der Bibel wahr sind. Es ist eine Überzeugung. Und ganz, ganz wichtig, diese Überzeugung basiert nicht auf menschlichen Überlegungen, nicht auf menschlicher Logik. Zumindest ist sie daraus nicht hervorgegangen. Diese Überzeugung ist ein Geschenk des Heiligen Geistes. Es ist ein Geschenk Gottes, so wie der Glaube selbst auch. Sie wird uns von Gott gegeben und geschenkt. Und deshalb reicht diese Überzeugung so tief in unsere Herzen. Und deshalb ist sie viel mehr als unser wissenschaftliches Wissen. Viel mehr. Und deshalb kann Johannes auch sagen, im ersten Johannesbrief, 4. Kapitel, 4. Vers. Fünftes Kapitel. Deshalb kann Johannes dort auch sagen, solches habe ich euch geschrieben, also ich habe euch das Evangelium geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Damit ihr das wisst, damit ihr diese feste Überzeugung habt in eurem Herzen, die ich euch schenke. Sie ist viel größer als jedes wissenschaftliche Wissen. Und deshalb ist es auch anders, wenn ich sage, ich glaube, ich habe meinen Schlüssel im Büro liegen gelassen, und vergleiche das mit dem Glauben in, ich glaube, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist. Das sind zwei ganz verschiedene Arten von Glauben. Das eine ist ein Vermuten, das andere ist eine feste Zuversicht in unserem Herzen, eine Überzeugung von Gott geschenkt. Beide Komponenten sind wichtig, der personale Glaube und auch der dogmatische Glaube, also der Glaube, das Vertrauen auf Jesus, wie auch das Überzeugtsein von den geistlichen Tatsachen, die man nicht sieht. Aber darf ich eins dazu sagen in Bezug auf diese Überzeugung? Die Teufel glauben auch und sie zittern. Die Teufel glauben das auch und sie zittern, aber wir müssen nicht zittern. Das ist unser großes Vorrecht. Wir dürfen so mutig vor den Thron Gottes treten, weil wir Jesus bei uns haben. Weil wir diese personale Komponente haben. Wir müssen nicht zittern. Was sind das denn für geistliche Tatsachen, die wir nicht sehen? Was heißt das eigentlich nicht schauen? Das heißt, nicht mit den menschlichen Sinnen erfassen. Nicht sehen, nicht hören, nicht schmecken, nicht tasten, nicht riechen und im weiteren Sinne mit naturwissenschaftlichen oder wissenschaftlichen Methoden nicht beweisen können. Das bedeutet nicht schauen. Was ist es denn? Was sind denn diese Tatsachen, die wir nicht schauen können und nicht beweisen können? Wir wissen, jeder weiß, dass Jesus gelebt hat. Jeder weiß, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Und viele, und da streiten sich jetzt die Geister, aber haben Jesus als Auferstandenen gesehen und bezeugen das als Augenzeugen. Was können wir denn nicht sehen? Wir können nicht sehen und nicht schauen, dass Jesus am Kreuz für unsere Sünden starb. Das müssen wir glauben. Dass er in den Himmel gefahren ist und jetzt beim Vater ist und dort für uns eintritt und uns eine Wohnung bereitet, das glauben wir. Dass er uns den Heiligen Geist vom Himmel herabgegeben hat, das glauben wir. Dass Jesus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt, das glauben wir. Das ist alles nicht im Schauen. Aber wir merken die Auswirkungen. Ihr kennt das, wir sehen den Wind nicht. Ja? Ich sehe hier gerade diese Pflanze da, die bewegt sich. Wir sehen die Blätter, die sich bewegen. Wir sehen die Wellen des Meeres, die hochschlagen. Den Wind aber sehen wir nicht. Wir sehen die Auswirkungen des Windes. Und so sehen wir die Auswirkungen der geistlichen Tatsachen, an die wir glauben. Eine der schönsten Auswirkungen ist, wenn ein Mensch, dessen Leben eine totale Katastrophe war, zu Christus kommt und wir dürfen miterleben, wie sein Leben sich umkehrt zum Positiven, zum Guten, zum Besseren, wie er von der Finsternis ins Licht kommt. Wenn wir das erleben dürfen, dann sehen wir die Auswirkungen des Glaubens an diese geistlichen Tatsachen, die man nicht sieht. Soweit der Prolog zur Predigt. Das ist immer ein Trick, ne? Wenn ich einen Prolog mache, kann ich länger predigen. Jetzt kommt der Predigttext. Es geht nach wie vor um Glauben. Sind nochmal Lukas 22, Vers 31 bis 34. Kleiner Abschnitt. Der hat es aber in sich. Simon, Simon, Petrus ist gemeint und Jesus spricht: Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen oder zu sichten wie den Weizen, wie es in anderen Übersetzungen heißt. Ich, Jesus, habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dereinst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Er aber, Petrus nämlich, sprach zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Jesus aber sprach: Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Bis dorthin. Drei Punkte hat die Predigt. Punkt 1, unser Glaube auf dem Prüfstand. Punkt 2, unser Glaube bleibt bewahrt. Punkt 3, und wenn wir doch versagen? Punkt 1, unser Glaube auf dem Prüfstand. Ich lese noch einmal den Vers 31. Es sprach aber der Herr: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten oder zu sieben wie den Weizen. Das ist ein Bild, zu sichten, zu sieben wie den Weizen. Es bedeutet, der Satan hat begehrt, euch zu versuchen, euren Glauben anzugreifen, euren Glauben zu schaden, ihn zu zerstören, wenn es eventuell geht. Er hat euch gesichtet. Matthew Henry hat hier einmal gesagt, beim Sieben ist es so, dass man ja die Spreu von dem Weizen trennt. Und der Satan hat zu Gott gesagt: Hey, ich werde dir beweisen, deine Jünger sind nur Spreu. Da ist nichts dran. Lass mich mal auf sie los. Dann wirst du sehen, sie sind nur Spreu und kein Weizen. Das zu sichten, ja, das hat mir auch so ein bisschen persönlich gezeigt. Der schaut uns an, der Satan, der guckt, wo sind deine Schwächen? Wo kann er dich angreifen? Wo ist dein Glaube antastbar? Das sieht er, das sichtet er. Interessant, was hier sonst noch steht: Der Satan hat begehrt, euch zu sichten. Hey, der musste Gott fragen. Der konnte nicht so einfach die Jünger versuchen. Der musste Gott um Erlaubnis fragen. Er ist Gottes Teufel. Und vielleicht erinnert uns das an die Geschichte mit Hiob. Ganz sicher, wo dann der Teufel mit Gott verhandelt hat über den Hiob und der Teufel durfte dem Hiob allerlei Katastrophen und Tragödien zufügen mit der Erlaubnis Gottes. Ist das nicht schrecklich? Manche Menschen sagen, wie furchtbar, wie schrecklich, dass Gott so etwas tut. Nein, das ist es nicht. Ich erinnere mich an eine Predigt von Volker Heckel. Diese Punkte, die er da genannt hat, sind mir bis heute in Erinnerung. Er hat einen Unterschied gemacht zwischen Versuchung und Prüfung. Versuchung auf der einen Seite, Prüfung auf der anderen Seite. Und zwar in der ein und derselben Situation. Während der Satan die Situation dazu benutzt, uns zu attackieren, unseren Glauben zu zerstören, zumindest ist das seine Absicht, hat Gott etwas anderes vor in derselben Situation, nämlich unseren Glauben zu prüfen, ihn zu stärken, uns die Chance zu geben, dass sich unser Glaube bewährt. Gott will, dass unser Glaube aufgebaut wird. Der Satan will ihn zerstören. Und deshalb ist der Satan der Versucher, der uns zur Sünde reizt. Gott aber prüft unseren Glauben, um uns die Chance zu geben, dass unser Glaube sich bewährt und unser Glaube wächst. Das ist ein Unterschied. Deshalb sagt Jakobus ja auch im ersten Kapitel, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Ja? Achtet es für Freude. Hier gibt euch Gott die Gelegenheit, dass sich euer Glaube bewährt und dass ihr Schätze im Himmel sammelt. Reden wir kurz von den Versuchungen, die der Satan uns, mit denen der Satan uns konfrontiert. Das ist ja eine unendliche Zahl. Lasst mich zwei Dinge herausgreifen, die speziell den Glauben betreffen, weil es ja heute um Glauben geht. Erstens, er möchte uns zweifeln machen an der Richtigkeit der biblischen Aussagen. Er möchte, dass wir am Evangelium zweifeln, an der Wahrheit des Evangeliums. Das ist das eine. Das andere, glaube ich, ist unter uns Christen viel häufiger. Er möchte, dass wir in Krisensituationen, in Situationen, in denen wir vor einem Berg vor Problemen stehen, in denen der Stress des Alltags uns überrollt, in denen wir Nüsse zu knacken haben, die für jeden Nussknacker zu schwer scheinen. Der Satan will, dass in diesen Momenten, in diesen Phasen und Zeiten, Jesus aus unserem Blickfeld gerät. Er will Jesus aus unserem Blickfeld entfernen. Er will, dass wir nicht schauen auf die Liebe Jesu, auf die Macht Jesu, auf die Möglichkeiten, die Gott hat, auf seine Souveränität, auf seine Autorität, auf seine Herrlichkeit. Er will uns Gott und Jesus aus dem Blickfeld rücken. Ich glaube, das ist eine Versuchung, die bei uns Christen häufig ist. Ich glaube, jeder kennt sie. Ich erinnere mich, und ihr erinnert euch vielleicht an die Szene, in der Jesus mit seinen Jüngern im Boot war auf dem See Genezareth und dann kam ein Sturm auf. Und die Jünger vergingen vor Angst und weckten Jesus. Und Jesus hatte ihnen nachher bescheinigt, wo ist euer Glaube? Was seid ihr so kleingläubig? Sie hatten nicht darauf vertraut, dass Jesus alles in der Hand hat. Dass er dem Wind und den Wellen gebieten kann. Das hatten sie in dem Moment vergessen. Zweiter Punkt. Unser Glaube bleibt bewahrt, und das ist jetzt Evangelium pur. Unser Glaube bleibt trotzdem bewahrt. Ja, das ist die Frage, die wir uns jetzt stellen. Wie können wir in solchen Versuchungssituationen bestehen? Wie bleibt unser Glaube bestehen? Vielleicht sogar noch, wie wird er gestärkt? Wie können wir uns dem Teufel in diesen Situationen widersetzen? Wie geht das? Liebe Gemeinde, wenn ihr jetzt ein bisschen weggedriftet seid, hier müsst ihr jetzt mal zuhören. Unser Glaube bleibt bestehen, nicht aufgrund dessen, was wir tun. Nicht in erster Linie aufgrund dessen, dass wir irgendetwas tun, sondern aufgrund dessen, was Gott tut. Unser Glaube bleibt bestehen durch das, was Gott tut. Und dann können wir auch in seiner Kraft tun. Zwei Dinge möchte ich herausgreifen. Das erste, 1. Korinther 10, 13. Ich denke mal, einige von euch könnten den jetzt aufsagen. Da heißt es, ich sage das mit eigenen Worten, da heißt es, Gott wird euch nicht versuchen über eure Kraft. Er wird euch nicht versuchen über euer Vermögen. Das lässt er nicht zu. Der Glaube ist ja eine Gabe und er ist auch eine individuelle Gabe. Er ist bei unterschiedlichen Menschen unterschiedlich ausgeprägt. Gott hat einem jeden die Gabe des Glaubens zugeteilt, wie er es wollte. Aber Gott sorgt dafür, dass eine Versuchung nicht über deine Kraft geht. Und wenn Paulus hier in diesem 1. Korinther 10, 13 von Kraft spricht, dann meint er nicht die menschliche Kraft. Wenn Paulus von Kraft spricht und von Vermögen, dann meint er immer die Kraft, die Gott schenkt. Gott wird es nicht zulassen, dass du über deine Kraft versucht wirst, und er wird zu jeder Versuchung einen Ausgang schaffen, einen Ausweg. Was folgern wir daraus? Es gibt in keiner Situation, in keiner einzigen, zu keiner Zeit irgendeine Versuchung in deinem Leben, in der es keinen Ausweg gibt. Das gibt es nicht. Es gibt in deinem Leben keine einzige Versuchung, die über deine Kraft geht. Was können wir tun? Wie finden wir diesen Ausweg? Wie finden wir diese Auswege? Jeder von uns weiß, wir finden sie nicht immer, beziehungsweise besser gesagt, wir gehen sie nicht immer. Wir gehen sie häufig nicht. Obwohl es ja den Ausweg gibt und obwohl ja die Versuchung nicht über unsere Kraft geht, trotzdem gehen wir die Auswege oft nicht. Nehmen wir uns mal die beiden Versuchungen, die ich eben erwähnt habe. Wo sind da die Auswege? Welches sind die Auswege? Erste Versuchung war, wisst ihr es noch? Der Zweifel an der Richtigkeit des Evangeliums. Der Zweifel an der Wahrheit der Schrift. Wo ist der Ausweg, wenn wir zweifeln? Wir können ja nichts dafür, wir zweifeln halt. Wo ist der Ausweg? Ich erinnere nochmal an das, was ich zuvor gesagt habe in Bezug auf Hebräer 11, 1, dass die Überzeugung von den geistlichen Tatsachen von Gott kommt. Es ist ein Gottesgeschenk. Gott gibt uns durch seinen Geist die Überzeugung. Also, was ist der Ausweg? Na, wir müssen uns an Gott wenden und ihn bitten und es so machen wie der Vater eines besessenen Knaben, als er zu Jesus sagte: Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Herr, da ist was Glaube da, aber da ist auch Zweifel da. Ich glaube, das ist eine normale Situation in unserem Leben. Herr, da ist etwas Glaube da, aber auch Zweifel. Herr, hilf mir gegen meinen Zweifel. Herr, stärke meinen Glauben. Herr, gib mir Überzeugung. Überzeugung von Tatsachen, die wir nicht sehen. Die andere Situation war die Krisensituation. Da, wo wir ein Problem sehen oder ein Problem haben. Was tun wir? Wo ist der Ausweg? Wo ist der Ausweg, wenn wir einen großen Berg vor uns sehen und wir wissen nicht, wie wir dieses Problem lösen sollen? Wir scheinen da nicht herauszukommen. Es scheint keinen Ausgang zu geben. Alles überrollt mich. Die Wasser gehen über mich. Was? Wo ist der Ausweg? Stell dir mal Folgendes vor. Da sind zwei Berge. Der eine ist hoch und hinter dem hohen Berg ist noch einer, der viel höher ist. Hinter diesem Berg, da ist noch etwas Höheres. Wenn du jetzt an deinen Problemberg immer näher rangehst, immer näher ran, du gehst ganz nah an deinen Problemberg ran, was passiert dann? Du siehst den hohen Berg nicht mehr. Ja? Könnt ihr zu Hause mal mit dem Schrank oder mit irgendwas ausprobieren. Geh nah an das Objekt ran und du siehst nicht mehr, was dahinter ist. Wir müssen zurücktreten. Wir müssen in Distanz kommen zu dem Problemberg, damit wir den Blick auf Jesus haben. Auf das Größere, auf den Größeren, der dahinter steht. Wir müssen Jesus in den Blick nehmen. Dass er kann, dass er Macht hat, dass er alles unter Kontrolle hat, dass er uns liebt, dass er im Amt ist, unser guter Hirte, der für uns sorgt, dass ihm alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist und er unter uns ist. Wir brauchen diesen Blick auf ihn. Wir können diesen Blick nicht fassen, wenn wir uns zu nahe an unserem Problemberg heranbegeben. Wir müssen zurücktreten, in Distanz kommen. Und Jesus in den Blick nehmen. Das ist es, wenn wir irgendwelche Probleme haben. Wenn wir irgendein Berg vor uns ist, was machen wir dann? Was ist die Gefahr? Wir werden hektisch, wir werden sorgenvoll, wir werden nervös, wir versuchen Lösungen zu finden. Ja? Erinnert ihr euch an solche Situationen? Ihr kommt in ein Problem und dann geht's direkt los, hier rattert's im Kopf. Wo ist die Lösung? Ja, wir versuchen es dann mit den Mitteln, die uns gegeben sind, zu lösen, direkt zu lösen. Wir lassen uns von den Problemen überschwemmen und kommen nicht in die Distanz, wo wir Jesus sehen. Wir brauchen dann die Ruhe, um auf Jesus zu schauen und auf das, was er kann. Und wenn wir dann Jesus in den Blick genommen haben, und seine Macht und seine Möglichkeiten gesehen haben, dann dürfen wir auch getrost die Ressourcen nutzen, die uns Gott gegeben hat. Auch unsere menschlichen Ressourcen, unseren Verstand, unsere Vernunft, die Mittel, die wir haben, die technischen Mittel, die wir haben, was auch immer wir haben. Aber menschliche Mittel können niemals Gedeihen garantieren. Menschliche Mittel können niemals Erfolg garantieren. Deshalb nehmt Jesus in den Blick. Es gibt eine Gesangsgruppe mit Namen Violin Heart und die singt in einem Lied: Erzähl nicht Gott, wie groß deine Probleme sind, erzähl deinen Problemen, wie groß Gott ist. Erzähl nicht Gott, wie groß dein Berg ist. Erzähl dem Berg, dass Gott größer ist. Gut. Punkt 3. Nein, noch nicht Punkt 3. Es kommt noch etwas. Noch ein anderer Ausweg. Und da gehen wir jetzt zurück in unseren Predigtext, Lukas 22. Und das ist für mich noch größer. Das ist für mich eine noch größere Hoffnung, eine noch größere Zuversicht, wenn Jesus sagt: Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Petrus ist hier gemeint. Sagt Jesus zu Petrus: Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Betet Jesus das auch für uns? Davon bin ich überzeugt. Wenn er das nicht täte, dann würde dein Glaube zerkrümeln. Du hättest dich schon längst verabschiedet. Wir haben eben gehört, die Lesung aus dem hohenpriesterlichen Gebet. Ich zitiere noch einmal daraus. Da betet Jesus: Ich bitte für sie, nämlich für seine Jünger betet er, ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Und jetzt, was bittet er? Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Jesus bat vor 2000 Jahren für seine Jünger und damit auch für uns, dass Gott uns bewahrt vor dem Bösen und vor seinen Versuchungen. Und wir hören, dass Jesus auch heute für uns eintritt, wenn wir uns Hebräer 7 zum Beispiel anschauen. Da heißt es, 7,25, daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Jesus lebt für immer, um für uns einzutreten. Er tritt für uns Tag und Nacht, wenn ich das so sagen darf, vor Gott ein. Erstens, wenn wir gesündigt haben, um zu sagen, dass er sein Blut vergossen hat für uns, damit wir leben, damit wir Vergebung erfahren. Aber auch, wenn wir in Versuchung gelangen, damit unser Glaube sich bewährt. Jesus tritt ein für uns vor dem Vater. Und er kann das für immer tun, weil er für immer lebt. Da mögt man jetzt sagen, naja gut, der Satan steht auf der einen Seite, der versucht mich und Jesus betet für mich, dass mein Glaube nicht aufhört. Das hört sich nach einem Patt an, oder? Aber es ist kein Patt. Es ist kein Patt. Jesus ist größer. Ich darf 1. Johannes 4,4 zitieren, das wollte ich ja eben schon mal. Da heißt es, der, welcher in euch ist, nämlich Jesus, der, welcher in euch wohnt, in euch ist, der ist größer als der, der in der Welt ist. Der ist größer als Satan. Das ist kein Patt. Jesus ist größer. Der Berg, der hinter deinen Problemen steht, der ist größer. Der Berg, der Fels, die Burg, Jesus. Das ermutigt. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Wir kommen zum letzten Punkt. Und wenn wir doch versagen? Es passiert ja immer wieder, ja? Es passiert ja immer wieder, dass wir sündigen. Es passiert immer wieder, dass wir in Versuchungssituationen unterliegen. Dass unser Glaube einbricht. Woran liegt das? Wieso kommt das? Darüber könnte man auch viel sagen. Ich möchte mich auf das konzentrieren, was hier im Text steht, an dieser Stelle. Zitiere noch einmal Verse 33 und 34. Oder erstmal nur, nein, ich zitiere beide Verse. Petrus sprach zu ihm, und Petrus sprach das, nachdem Jesus gesagt hatte, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Da antwortete Petrus, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Und Jesus sagt, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Eine wesentliche Ursache, warum ich unterliege in Versuchungen, ist Selbstüberschätzung. Ich überschätze meine Kraft. Petrus hat wohl gedacht, wie kann Jesus das so sagen, wenn ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört? Wie kann er sowas sagen? Ich habe doch großen Glauben. Ich bin doch bereit, mit ihm in den Tod zu gehen. Ich bin überzeugt, Petrus hat das von Herzen so gemeint, wie er es gesagt hat. Ja? Ah ja, er sagt, Herr Jesus, was meinst du denn? Ich bin bereit, mit dir in den Tod zu gehen. Welche maßlose Selbstüberschätzung. Was muss der Petrus hier, was muss er lernen? Weshalb ist er reingefallen? Er muss lernen, dass er auch geistlich bedürftig ist. Wir sind geistlich bedürftig. Wir sind Hilfsbedürftige. Wir sind arm, wir hängen am Tropf Gottes. Wir hängen am Tropf Jesu. Das müssen wir wissen. Auf unsere Kraft ist kein Verlass. Wir müssen unsere geistliche Bedürftigkeit im Blick behalten. Das ist das Erste. Wir sehen manchmal den Ausweg nicht, den Gott schenkt, weil unser eigener Stolz und unser Eigenwille uns im Wege stehen. Oder wir wollen diesen Ausweg nicht gehen, weil wir denken, das schaffen wir schon. Wir schaffen das, wir machen das, das haut schon hin. Nein, es haut nicht hin. Wir müssen begreifen, dass wir geistlich bedürftig sind, dass wir von diesem Gebet Jesu abhängen. Dass unser Glaube am Tropf Gottes hängt. Und deshalb heißt es ja auch, wer meint, er stehe, der sehe nicht zu, dass er falle. Jetzt gibt es aber etwas Ermutigendes. Was kann uns trösten in so einer Situation? Und das steht auch im Vers 32. Da sagt Jesus zu Petrus, und wenn du einst umgekehrt bist, wenn du dereinst dich bekehrt hast, so stärke deine Brüder. Wie muss sich denn Petrus bekehren? Jesus hat ihm doch bescheinigt, dass er Glauben hat. Und dieser Glaube, den Petrus hatte, der war nicht, das war ein sehr fundamentaler Glaube, denn Petrus hatte vorher bekannt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das war das Bekenntnis des Petrus. Evangelium kondensiert in einem Satz, du bist Christus, der Gesalbte, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Das war der Glaube des Petrus. Und dann sagt Jesus zu ihm, wenn du dich der einst bekehrt hast, dann stärke deine Brüder. Nun, was Jesus meinte, wenn du gefallen bist, wenn du der Versuchung unterlegen bist, wenn du mich dreimal verleugnet hast und dann wieder zu mir zurückgekommen bist, wenn du wieder Vertrauen in mich gefasst hast, das drückt aus, wir werden immer wieder fallen. Und trotzdem dürfen wir ermutigt sein. Und trotzdem dürfen wir, nachdem wir gefallen sind, nicht frustriert werden oder nicht sagen, das hat ja doch keinen Zweck mit mir. Wir dürfen hoffen, wir dürfen ermutigt sein, wir dürfen, nachdem wir bitterlich geweint haben, wie Petrus das getan hat, nachdem er Jesus verleugnet hatte, nachdem wir betroffen waren über unsere Schuld, wir dürfen trotzdem freudig zu ihm zurückkehren, ihm erneut das Vertrauen aussprechen, weil wir wissen, Jesus hat für uns gebetet, dass unser Glaube nicht aufhört. Wir dürfen die ganze Sache vom Ende her sehen. Wir werden fallen, aber unser Glaube bleibt bewahrt. Wir müssen die Sache vom Ende her sehen. Gott hat das gute Werk in uns angefangen. Er wird es auch vollenden. Amen.